Deutschlandfunk, das war der Tag.
Herzlich willkommen zu unserem Journal für Mitternacht. Mein Name ist Rainer Brandes. Freitag morgens 10 Uhr in Deutschland. Jens Spahn und Lothar Wieler nehmen Platz vor der blauen Wand in der Bundespressekonferenz und sprechen über die Corona-Lage. In dieser Konstellation haben wir das heute zum letzten Mal erlebt. Wer als Bundesgesundheitsminister oder Ministerin künftig neben dem RKI-Präsidenten sitzen wird, das wissen wir genauso wenig wie Lothar Wieler. Aber eines ahnen wir wohl, die Botschaften werden auf absehbare Zeit ebenso eindringlich wie ernüchternd bleiben. Wir berichten über die Corona-Lage und wir sprechen mit Gerd Landsberg vom Städte- und Gemeindebund über die Frage, wie die Kommunen die neuen, strengeren Maßnahmen umsetzen sollen. Gleichzeitig kommt die Ständige Impfkommission unter Druck und beklagt selbst, dass sie völlig unterfinanziert sei. Österreich bekommt schon wieder einen neuen Bundeskanzler und die Wehrbeauftragte des Bundestages zeigt sich entsetzt, wie schlecht die Truppe in Mali ausgestattet ist. In einigen Bundesländern treten schon morgen neue, schärfere Corona-Regeln in Kraft, so wie die Ministerpräsidentenkonferenz das beschlossen hat. Klamotten, Weihnachtsgeschenke, Möbel kaufen, alles nur noch für Geimpfte und Genesene und für Kinder unter 16 Jahren. Kontaktbeschränkungen für freiwillig Ungeimpfte. Doch wird das alles reichen, um die Welle zu brechen? Nur wenn sich jetzt wirklich alle dran halten und geimpft wird, was das Zeug hält, sagen Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und RKI-Präsident Lothar Wieler. Gudula Geuter.
Auch wenn die Zahlen in den vergangenen Tagen stagnierten, Lothar Wieler warnt davor, von einer Trendumkehr zu sprechen. Im Gegenteil, sagt der Präsident des Robert-Koch-Instituts.
In einigen Bundesländern sehen wir vermutlich tatsächlich erste Folgen der verschärften Maßnahmen. In einigen anderen Regionen könnte diese Plateaubildung aber bei den hohen Fallzahlen zurzeit auch darauf zurückzuführen sein, dass ganz einfach die Kapazitäten erschöpft sind. Dass Infektionen nicht mehr so gut erfasst werden können, weil Labore und Gesundheitsämter einfach nicht mehr hinterherkommen mit Testen und der Bearbeitung von Meldungen.
Auch der scheidende geschäftsführende Gesundheitsminister Jens Spahn zeichnet ein düsteres Bild.
In manchen Bundesländern werden zusätzliche Möglichkeiten geschaffen, um die Vielzahl von Verstorbenen einäschern zu können. Und die Intensivstationen füllen sich weiter. Die Lage auf den Intensivstationen wird also, wenn die Maßnahmen greifen, rund um Weihnachten ihren traurigen Höhepunkt erreichen.
Mit den Maßnahmen meint Spahn die gestern von Bund und Ländern vereinbarten Einschränkungen, vor allem für Ungeimpfte. Zwischen Genesenen und Geimpften, also 2G auf der einen und Ungeimpften auf der anderen Seite, nicht früher deutlicher unterschieden zu haben, bezeichnet Spahn im Nachhinein als Fehler. 2G soll nach den gestrigen Beschlüssen bundesweit und unabhängig von der lokalen Inzidenz für weite Bereiche des öffentlichen Lebens gelten. Immunologen und Virologen haben die gestrigen Beschlüsse unterschiedlich beurteilt. Gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland kritisiert etwa das Mitglied der Ständigen Impfkommission Klaus Überla, es hätte mehr Kontaktbeschränkungen auch für Geimpfte geben sollen. Im ZDF rief der scheidende SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil die Länder zu konsequentem Handeln auf.
Aber ich sage Ihnen auch ganz klar, wenn wir sehen und wenn wir eben aus der Wissenschaft jetzt die nächsten Tage hören, das reicht nicht. Und wenn wir beispielsweise sehen, dass neue Varianten uns den Weg noch zusätzlich erschweren und sich hier in Deutschland verbreiten, dann muss Politik sofort nachsteuern. Aber für den Moment sehe ich erstmal, dass wir ein gutes Stück vorangekommen sind.
Auch Impfpflichten waren gestern Thema. Die einrichtungsbezogene, also die für Mitarbeiter unter anderem von Pflegeheimen, soll so gelten, dass bis März der volle Impfschutz nachgewiesen werden muss. Klingbeil rechtfertigt das.
Das ist ein Zeitpunkt, der sinnvoll ist, weil natürlich alle Pflegekräfte auch bis dahin sich doppelt impfen lassen müssen. Und wir wissen ja, welche zeitlichen Abläufe das hat.
Für eine allgemeine Impfpflicht findet dagegen im Deutschlandfunk Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke, sei jetzt nicht die Zeit. 2G, das in Brandenburg schon länger gelte, zeige Wirkung.
Die Nachfrage nach Impfung ist so groß wie nie zuvor. Und jetzt dieses erstmal zu bedienen und dann, wenn wir es nicht schaffen sollten, eine ausreichende Anzahl von Menschen in Deutschland zu impfen, jetzt in den kommenden Wochen und Monaten, wo viele übrigens auch gemerkt haben, die Pandemie ist noch nicht vorbei, dann ist es die richtige Zeit, über eine Impfpflicht nachzudenken, wenn wir das nicht schaffen sollten.
Lothar Wieler betont, wie wichtig die Impfung möglichst jedes Einzelnen sei. Die Debatte über eine Pflicht werde aber teilweise nicht sorgfältig genug geführt, kritisiert er. Diejenigen, die darüber entschieden, müssten etwa bedenken, dass die Dauer des Schutzes begrenzt sei. Es ist einer von vielen Punkten der Einigkeit zwischen den beiden in der letzten von vielen gemeinsamen Pressekonferenzen. Werden sie sich vermissen? Die Diskussion untereinander sei wichtig, auch wenn man nicht immer einer Meinung sei, betont Spahn unter anderem. Und Wieler antwortet:
Weiß ich nicht, wenn wir dann sehen. Man weiß ja erst, was man vermisst, wenn man es nicht mehr hat.
Zum letzten Mal Corona-Pressekonferenz mit Jens Spahn und Lothar Wieler. Gudula Geuter berichtete. Beschlossen haben die strengeren Corona-Maßnahmen Bund und Länder. Das kennen wir schon. Und wir kennen auch, dass es am Ende die Städte und Gemeinden sind, die das umsetzen müssen. Gerd Landsberg ist der Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes. Er vertritt alle kleineren und mittelgroßen Städte und Gemeinden in Deutschland. Schönen guten Abend.
Guten Abend, Herr Brandes.
Lothar Wieler, der hat es auch heute wieder gesagt, lassen Sie sich impfen, lassen Sie sich boostern. Aber in vielen Orten in Deutschland sind ja die großen Impfzentren zu. Die Menschen müssen oft schauen, wo, wann, wer impft, stehen dann in langen Schlangen. Sind die Kommunen im Moment überfordert von dem plötzlichen Impftempo, das die Politik vorgibt?
Wir haben ganz klar eine Situation, wo die Nachfrage größer ist als das Angebot. Mal ein Beispiel aus Rosenheim. 22.000 Dosen waren bestellt, 1.000 sind angekommen. Das wird sich in der nächsten Zeit ausgleichen, jedenfalls, wenn ich Herrn Spahn glauben will. Der hat gesagt, also bis Weihnachten 1,8 Millionen BioNTech, 12,5 Millionen Moderna. Also Impfstoff wird genügend vorhanden sein. Die Frage ist, wie kriegen wir den ganz schnell auch in den Arm? Sie haben es ja richtig gesagt, viele Impfzentren sind geschlossen. Die kann man auch nicht kurzfristig wieder aufbauen. Es gibt Länder wie zum Beispiel Rheinland-Pfalz, die hatten die im Stand-by. Die impfen da auch wieder. Wir setzen sehr stark auf die Hausärzte, auf mobile Impfbusse oder bestimmte kurzzeitig errichtete Impfzentren. Das kann funktionieren. Ich hoffe es. Mal eine Zahl zu nennen, Stand heute, das war der höchste Stand seit langem, 966.856 Impfungen. Das ist
stimmt.
Schon ein positives Signal.
Stimmt, Herr Landsberg, aber jetzt sagen die Expertinnen und Experten, wir brauchen 1,4 Millionen pro Tag, um das Ziel 30 Millionen Impfdosen bis Weihnachten zu schaffen. Das heißt, was können die Kommunen jetzt noch tun, um noch mehr Kapazitäten zu schaffen?
Also die Kommunen sind an ihrer Grenze, weil ja auch die Personen, die impfen dürfen, nicht beliebig vermehrbar sind. Also es sind die Ärzte, dem ist auch die Zahnärzte, Apotheken. Also ich glaube, das ist ein frommer und auch guter Wunsch mit den 30 Millionen bis Jahresende. Aber wahrscheinlich werden wir es in der Form nicht erreichen.
Heißt das, Sie brauchen jetzt mehr Unterstützung von Land und Bund?
Ich glaube, es ist keine Frage der Unterstützung. Es muss sichergestellt werden, dass die Verteilung funktioniert. Deswegen gibt es ja demnächst den General, der das mitorganisiert. Der Nachschub wird laufen. Aber die Kommunen, auch Bund und Länder, können die Zahl der Ärzte nicht mal eben vervielfältigen. Man kann natürlich die Ärzte auffordern. Das findet auch statt. Ihr könnt ja auch am Samstag noch mal impfen oder am Sonntag noch mal impfen. Das findet statt. Aber 1,5 Millionen am Tag, das ist, glaube ich, eine Hoffnung, die sich nicht so erfüllen wird.
Jetzt kommen ja dann demnächst in 10 Tagen dann auch noch die Kinder zwischen 5 und 12 Jahren dazu. Dann soll der Impfstoff da sein. Werden Sie dann in den Städten und Gemeinden auch Impfstraßen für diese Altersgruppe einrichten oder sogar in Schulen und Kitas impfen?
Also das glaube ich nicht. Das ist ja noch etwas Neues. Das wird überwiegend bei den Kinderärzten liegen. Auch was ich höre von den Eltern, die wollen da die Beratung durch ihren Kinderarzt. Dass die Impfstraße da die Lösung ist, das glaube ich nicht.
Lothar Wieler, der RKI-Präsident, der hat ja auch gesagt, die Inzidenzen, die sind vielleicht viel höher als bekannt, weil in vielen Orten die Gesundheitsämter einfach nicht mehr hinterherkommen mit den Meldezahlen. Können Sie das bestätigen?
Das kann ich bestätigen. Da brauchen Sie sich nur die Inzidenzzahlen anschauen. Also in Sachsen 1.224. Wir haben im Moment 27 Städte und Kreise mit der Inzidenz über 1.000, 117 zwischen 500 und 1.000. Das ist eine Menge, das kann nicht funktionieren. Das wissen wir auch. Also möglicherweise ist die Zahl auch deutlich höher. Andererseits muss man sagen, das ist ja regional sehr unterschiedlich. Ich habe jetzt Sachsen genannt. Schleswig-Holstein hat eine Inzidenz von 151.
Aber können Sie
das natürlich nachverfolgen.
Wenn wir da auf den öffentlichen Gesundheitsdienst gucken, der ja von den Kommunen gestellt wird, müssen wir davon sprechen, dass zumindest in Teilen der Republik der im Prinzip kollabiert ist?
Der ist nicht kollabiert, aber der muss im Prinzip, wie das so schön neudeutsch heißt, priorisieren. Das heißt, es werden gar nicht mehr alle nachverfolgt, die Kontakte, sondern nur bei den Personen, die A, positiv getestet sind, aber die auch eben erkrankt sind. Das sagen auch die Gesundheitsämter. Es gibt halt nicht beliebig viele Personen, die im Gesundheitsamt arbeiten. Die Bundeswehr hilft, aber da gibt es natürliche Grenzen. Und bei diesen Entwicklungen ist die Grenze eben teilweise überschritten.
Dann gucken wir jetzt mal auf die neuen Corona-Maßnahmen, die bei den Bund-Länder-Beratungen beschlossen worden sind. Die werden jetzt von den Ländern nach und nach umgesetzt. In einigen Bundesländern geht es schon morgen los, in anderen dauert es ein bisschen länger. Da sticht ja vor allem raus 2G im Einzelhandel, Kontaktbeschränkungen für freiwillig Ungeimpfte. Da kann man sich ja vorstellen, dass da ziemlich viel Arbeit auf die kommunalen Ordnungsdienste zukommt. Wie bereiten die sich vor?
Also das ist entscheidend. Das wird darauf ankommen, dass die Einhaltung der Regeln auch konsequent kontrolliert wird und wenn es Verstöße gibt, auch Bußgelder verhängt werden. Das ist nicht ganz einfach. Wir haben natürlich Personal aufgestockt, aber die Leute werden zunehmend aggressiver, nicht? Bei Maskenkontrollen oder auch bei anderen Kontrollen. Nun haben wir das in 2 Lockdowns ja auch schon eingeübt und die Polizei und die Länder werden das auch weiter unterstützen. Aber muss auch ehrlich sein, da stehen ja Beschränkungen drin im privaten Bereich, wenn sie nicht geimpft sind. Jeder weiß, dass wir gar kein Betretungsrecht haben. Also man muss auch ein bisschen an die Vernunft der Leute appellieren. Aber im öffentlichen Raum oder bei Gaststätten ist das ja auch eine Aufgabe des Betreibers, das zu kontrollieren. Wer das nicht macht, muss ein Bußgeld kriegen. Sonst können wir die ganzen Regeln vergessen.
Jetzt sagen ja schon viele Einzelhändler, wenn jetzt 2G bei uns kommt, das werden wir nicht überleben. Die rechnen mit Umsatzeinbußen von bis zu 50%. Bars und Clubs müssen komplett schließen. Müssen wir uns darauf einstellen, dass nach Corona unsere Innenstädte noch verwaister sind als manchmal jetzt schon, weil einfach Geschäfte, Restaurants, Bars einfach nicht mehr da sind?
Die Befürchtung besteht, die Krise der Innenstädte hält an. Sie war ehrlich gesagt aber auch schon vor Corona da. Die Konzepte passten nicht mehr so ganz in die Zeit. Und viele, die jetzt sogar in die Gaststätte könnten, haben doch Angst. Das heißt, es wird leider noch öder werden mit Gefahr für die Betriebe. Das ist eine Riesenherausforderung, weil wir schon jetzt natürlich einen Zuwachs in der Pandemie beim Onlinehandel ohne Ende hatten. Im letzten Jahr über 70 Milliarden. Und jeder, der Angst hat, sagt, ich gehe doch jetzt nicht in die Stadt. Ich bestelle es online. Das wird zunehmen. Man kann nur hoffen, dass es im Frühjahr wieder besser wird.
Und man kann vielleicht auf Wirtschaftshilfen hoffen. Würden Sie von Bund und Ländern jetzt fordern, dass eben auch Geschäfte, die im Prinzip offen bleiben dürfen, zu denen aber nicht mehr so viele Menschen hingehen, dass die auch Zugang zu diesen Wirtschaftshilfen bekommen?
Ich finde das sehr vernünftig, denn die können nichts dafür. Und das ist ja ein schmaler Grat. Ob sie kaum noch Leute haben, aber ein paar haben dürfen, dann haben sie Riesenverluste, genauso wie wenn es geschlossen würde. Das hielt ich für richtig. Ich fände es auch gut, wenn es zusätzliche Anreize gäbe. Beispiel: Niedersachsen hat gesagt, es gibt ja teilweise dann auch 2G+. Das heißt, sie müssen nicht nur geimpft sein, sondern sie müssen auch noch einen Corona-Test nachweisen, um in bestimmten Bereichen in die Geschäfte zu kommen. Da hat Niedersachsen gesagt, wer die Booster-Impfung hat, der braucht den Corona-Nachweis nicht führen. Finde ich einen guten Anreiz und entlastet natürlich auch die Teststation.
Sagt Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes. Danke Ihnen für das Gespräch.
Bitte schön, Herr Brandes.
Das Interview haben wir am früheren Abend aufgezeichnet. Und Gerd Landsberg hat es ja gerade schon erwähnt, die Corona-Regeln zu kontrollieren, das dürfte schwierig werden. Und es bindet Personal. Die Innenminister der Länder sagen dazu, dann lassen wir woanders halt mal 5 gerade sein. Von der Innenministerkonferenz berichtet Knut Bauer.
Die neuen Corona-Regeln müssten jetzt auch durchgesetzt werden, betonte Bayerns Innenminister Herrmann. Deshalb werde die Polizei darauf einen Schwerpunkt setzen. Die Kontrolle von Verkehrsdelikten sei demgegenüber erst einmal nachrangig. Durch die Zuschauerbegrenzung bei Fußballspielen würden Einsatzkräfte frei, die nun beispielsweise die 3G-Regeln oder die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen kontrollieren könnten, so der baden-württembergische Innenminister Strobel. Um das Krisenmanagement zu verbessern, haben sich die Innenminister auf ein bundesweites Kompetenzzentrum verständigt. Dort sollen IT-gestützt große Datenmengen schnell verarbeitet werden. Niedersachsens Innenminister Pistorius begrüßte die Wiedereinführung von Sirenen, um die Bevölkerung zu alarmieren. Die vom Bund dafür bereitgestellten 88 Millionen Euro würden allerdings nicht reichen. Die Innenminister einigten sich zudem auf einen neuen Vorstoß zur straffreien Abgabe von Waffen.
Knut Bauer berichtete. Zu träge, zu langsam, zu ängstlich. Die ständige Impfkommission musste in dieser Pandemie immer wieder Kritik einstecken. Jetzt zum Beispiel wieder einmal von Eltern. Trotz Zulassung will die STIKO offenbar erst einmal keine allgemeine Impfempfehlung für 5- bis 11-jährige Kinder abgeben. In einem Podcast der FAZ hat STIKO-Chef Thomas Mertens sehr klar seine Skepsis gegenüber so einer allgemeinen Kinderimpfung geäußert. Er hat aber auch gesagt, dass seine Kommission völlig unzureichend ausgestattet ist. Andreas Reuter.
15 Minuten lang wurde Thomas Mertens befragt, der Chef der Ständigen Impfkommission STIKO. Es ging um Impfungen für kleine Kinder, ob und wann die STIKO sie empfehlen wird und was dabei zu beachten ist. Ganz am Ende dann eine persönliche Frage.
Wenn Sie ein 7-8-jähriges Kind hätten, würden Sie das impfen lassen?
Also ich würde es wahrscheinlich jetzt nicht impfen lassen.
Die Antwort des STIKO-Chefs in einem Podcast der FAZ. Die Kritik kam aus Nord und Süd und von links und rechts. Manuela Schwesig bemängelt, dass schon die STIKO-Empfehlung für Boosterimpfungen viel zu spät gekommen sei. So die SPD-Ministerpräsidentin aus Mecklenburg-Vorpommern im Spiegel. Sie hoffe, dass Mertens daraus Schlussfolgerungen für künftige Empfehlungen ziehen werde, sagte Schwesig und bekam Unterstützung aus Bayern.
Etwas seltsam finden wir die Einlassung des STIKO-Chefs,
sagte Markus Söder, der Ministerpräsident von der CSU.
Es ist eine persönliche Entscheidung natürlich, wie er das mit seinen Kindern hält. Aber das führt natürlich zu einer tiefen Frage der Befangenheit, wenn der STIKO-Chef, bevor eine offizielle Empfehlung der STIKO kommt, quasi es von selbst verkündet in einem Podcast. Dies schwächt insgesamt die Empfehlungskapazität und die Empfehlungsglaubwürdigkeit der STIKO enorm.
Thomas Mertens aber will sich nicht drängeln lassen. Entscheidungen brauchen Zeit, sagt er, und eine fundierte wissenschaftliche Basis. Und außerdem:
Die wechselnden Stimmungen in der Öffentlichkeit und auch bei den Politikern können ja nicht das Maß für eine STIKO-Entscheidung sein.
Denn die STIKO entscheidet unabhängig in einer Runde aus 12 bis 18 Experten, die das alle ehrenamtlich machen, unterstützt von einer Geschäftsstelle im Robert-Koch-Institut. Nach fast 2 Jahren Corona-Pandemie zeigt sich da auch eine gewisse Erschöpfung, sagt STIKO-Mitglied Martin Terhardt im Interview mit dem Deutschlandfunk.
Wir sind in der STIKO mit allen Aufgaben zur Covid-Impfung wirklich ausgelastet und am Rande der Möglichkeiten, was die Ressourcen hergeben. Wir würden gerne oft schneller sein, aber das liegt daran, dass wir nicht genügend Ressourcen an der Geschäftsstelle im Robert-Koch-Institut haben. Die ist personell völlig überfordert in der jetzigen Situation und da arbeiten alle völlig an ihrem körperlichen Limit.
Auch Thomas Mertens hat ja eine Überlastung der STIKO beklagt. Aber Jens Spahn, der amtierende Gesundheitsminister, gab sich noch vorigen Freitag ahnungslos.
Also mir gegenüber hat der Professor Mertens einen Personalbedarf bisher nicht geäußert. Wenn das so ist, rufe ich ihn gleich nachher an und spreche mit ihm drüber.
Stimmt, persönlich habe er mit dem Minister darüber nicht gesprochen, räumt Mertens im FAZ-Podcast ein.
Aber seit mehreren Jahren habe ich dieses Thema gegenüber dem Präsidenten Wieler des RKI geäußert, sogar schriftlich geäußert. Ich weiß auch, dass der Herr Wieler diese Forderung in das BMG, also in das Bundesgesundheitsministerium, weitergegeben hat.
Und dennoch sei die STIKO in der gesamten Pandemiezeit nicht durch mehr Personal verstärkt worden, so Mertens. Womöglich ist das ja eine der Baustellen, die Jens Spahn seinem Nachfolger hinterlässt. Und dazu diese Erkenntnis.
Ich glaube einfach, dass das sehr wichtige Instrument der Ständigen Impfkommission keines ist für Pandemiezeiten.
Die STIKO, unterfinanziert und unter Druck, Andreas Reuter berichtete. Wer das Gesundheitsressort von Jens Spahn erben wird, darüber hüllt sich die SPD immer noch in Schweigen. Aber andere Posten, die werden nach und nach bekannt. Allen voran diese, Kevin Kühnert, Ex-Juso-Chef und so etwas wie der Star der Partei Linken. Er soll SPD-Generalsekretär werden. Gestern schälte sich das heraus, heute dann die Bestätigung durch die Parteispitze. Frank Kapellan.
Es bleibt unvergessen, mit welcher Vehemenz sich Kevin Kühnert im Dezember 2017 als Juso-Vorsitzender gegen die Wiederauflage der Großen Koalition wehrt. Der damals 28-Jährige hatte vor der Verzwergung seiner Partei im ewigen Bündnis mit der Union gewarnt. Kühnert redet seiner SPD-Führung ins Gewissen und macht damit erstmals auch bundesweit Schlagzeilen.
Wir haben ein Interesse daran, dass hier noch was übrig bleibt von diesem Laden, verdammt nochmal.
Als Juso-Vorsitzender hat er maßgeblich dafür gesorgt, dass Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans im Kampf um den SPD-Vorsitz gegen Olaf Scholz gewinnen konnten. Beide haben die Kampagne 2019 eng miteinander koordiniert. Kühnert wird danach mit dem Amt des Parteivize belohnt. Lars Klingbeil wiederum, der sogenannte Seeheimer vom rechten Parteiflügel, und Kevin Kühnert, der manchmal aufmüpfige Linksaußen, haben die Sozialdemokraten in freundschaftlicher Verbundenheit durch den Bundestagswahlkampf 2021 geführt.
Dass ich persönlich einen engen Draht zu Kevin Kühnert habe, dass ich ihm vertraue, obwohl wir aus unterschiedlichen politischen Lagern innerhalb der SPD kommen, das ist bekannt. Und dass er ein großes Talent ist und ich froh bin, dass wir ihn in unseren Reihen haben, ist auch bekannt.
Esken links, Kühnert links. Klingbeil konservativ, in vielen Punkten auf Scholz-Linie. Das verspricht eine interessante Konstellation zu werden. Es ist der Versuch, die Strömungen der SPD abzubilden und zu bedienen. Es ist auch das Anliegen, die Partei im Regierungsalltag nicht untergehen zu lassen. Saskia Esken verspricht, dass die Sozialdemokraten nicht zum Kanzlerwahlverein degradiert werden.
Auch als Regierungspartei, die den Kanzler stellt, vielleicht gerade als Regierungspartei, muss die Sozialdemokratie eigenständige politische Kraft sein.
Was da allerdings auf den Bundeskanzler Olaf Scholz zukommen könnte, davon gab Ex-Juso-Chef Kevin Kühnert vor einer Woche als Gast beim Juso-Bundeskongress einen Vorgeschmack. Immerhin ein Viertel der SPD-Bundestagsabgeordneten gehört der Nachwuchsorganisation an. Viele sind nicht einverstanden damit, dass es im Gesundheitsbereich etwa keine Bürgerversicherung geben wird. Einige sind sauer, dass es in der Steuerpolitik keine Umverteilung von oben nach unten und kein Ende der Schuldenbremse geben wird. Kühnert will sich da an den Freien Demokraten, dem Koalitionspartner, reiben, der vieles verhindert hat, was sich linke Sozialdemokraten wünschten. Dass Olaf Scholz den Jusos den Tipp gegeben hat, sich doch auch künftig auf die Union einzuschießen, will der 32-Jährige nicht unterschreiben. Bauen und Wohnen hat er mitverhandelt, mehr Rechte für die Mieter, klagt er. Da allerdings war mit den Liberalen überhaupt nichts zu machen.
Das waren kafkaeske Situationen in den Verhandlungen. Und darüber muss man sprechen können, ohne dass sofort irgendjemand beleidigt ist und glaubt, dass morgen die Koalition gekündigt werden soll. Und das müssen wir uns antrainieren jetzt.
Er will an vielen Stellen weiter bohren. Dass die Delegierten des Sonderparteitages morgen erst einmal den Koalitionsvertrag absegnen werden, daran hat Lars Klingbeil keinerlei Zweifel.
Ja, der wird durchgehen.
Dass aber erst danach bekannt gegeben wird, wer für die SPD ins Kabinett geht, sorgt weiter für Unverständnis, insbesondere mit Blick auf das Gesundheitsressort. Dass der Professor für Epidemiologie, dass Karl Lauterbach keine Chance hat, weil er nicht mit dem künftigen Kanzler könne, dem widerspricht Klingbeil vehement.
Olaf Scholz hat für sich erklärt, dass Corona Chefsache ist. Er kümmert sich, obwohl er noch nicht Bundeskanzler ist, gerade 24 Stunden um dieses Thema. Karl Lauterbach berät ihn dabei.
Aber es soll dabei bleiben, mit wem die Sozialdemokraten ihre Ministerien besetzen, wird am Montag bekannt gegeben, nach der Abstimmung über das Regierungsprogramm.
Erste Personalentscheidungen in der SPD, Frank Kapellan berichtete. Österreich und Deutschland stehen vor einer ähnlichen Situation. Beide Länder bekommen einen neuen Bundeskanzler. Nur, dass es in Deutschland nach 16 Jahren der erste Wechsel ist, in Österreich ist es der siebte Wechsel in der gleichen Zeit. Nun soll es Karl Nehammer werden, berichtet Sir John Govedaritza.
Der Rückzug von Sebastian Kurz von allen politischen Ämtern hat ein großes Stühlerücken innerhalb des Regierungsteams der Volkspartei ausgelöst. Neuer Parteichef und Bundeskanzler soll der bisherige Innenminister Karl Nehammer werden.
Es ist für mich persönlich eine große Ehre, dass ich mit diesem Vertrauensvotum ausgestattet bin.
So Nehammer nach einer Sitzung des Bundesparteivorstands der ÖVP. Er habe großen Respekt für die Entscheidung von Sebastian Kurz, der für ihn den Weg freigemacht habe. Der 49-jährige Ex-Soldat Nehammer, der bereits Generalsekretär der ÖVP war, bezeichnet es als ein Privileg, die Volkspartei nun anführen zu dürfen. Dabei sei es wichtig,
dass wir unsere Linien halten, dass wir klar sagen, was notwendig ist, wenn es um die Frage Asyl und Migration geht, wenn es um die Frage der Sicherheit für die Menschen in unserem Land geht.
Sein Team baut Nehammer kräftig um. Noch Bundeskanzler Alexander Schallenberg wechselt zurück ins Außenministerium nach nur wenigen Wochen im Amt. Nehammer betont, dass Schallenberg in einer herausfordernden Zeit bereit gewesen sei, Verantwortung zu übernehmen und dem Land zu dienen.
Und dafür bin ich ihm persönlich sehr, sehr dankbar.
Im Innenministerium folgt auf Nehammer der Niederösterreicher Gerhard Kahner. Das Finanzministerium übernimmt der Vorarlberger und derzeitige Staatssekretär im Infrastrukturministerium Magnus Brunner. Und der steirische Unirektor Martin Polaschek löst Bildungsminister Heinz Fassmann ab.
Also sind wir wieder bei der normalen früheren Logik der ÖVP bei Personalbestellungen.
Sagt Politikwissenschaftler Peter Filzmeier mit Blick auf das offensichtlich sorgfältig zwischen den Landesparteiorganisationen der ÖVP austarierte Personaltableau. Nehammers Rolle als Parteichef muss noch von einem Parteitag bestätigt werden und Bundespräsident Alexander Van der Bellen muss ihn noch als Kanzler vereidigen, genauso wie den Rest der neuen Regierungsmannschaft. Das soll dem Vernehmen nach am Montagvormittag geschehen. Die Grünen als Koalitionspartner der ÖVP hatten bereits Zustimmung signalisiert. Vizekanzler und Grünenchef Werner Kogler zeigt sich durchaus zufrieden mit der Neuaufstellung des Koalitionspartners. Einen Grund, das Regierungsprogramm neu zu verhandeln, sehe er nicht.
Wir haben eine Verantwortung übernommen. Das Regierungsprogramm heißt ja nur zufällig Verantwortung für Österreich. Wir sind da auch mit dem Bundespräsidenten einer Meinung, dass hier jetzt gemeinsam in der Bundesregierung entlang unserer Vereinbarungen weitergearbeitet wird.
Die Opposition spart hingegen nicht mit Kritik. Für FPÖ-Chef Herbert Kickl führt an Neuwahlen kein Weg mehr vorbei. Und der stellvertretende Fraktionschef der SPÖ, Jörg Leichtfried, begegnet dem neuen Kabinett mit einem Misstrauensvorschuss.
Es hat niemand bis jetzt dafür gesorgt, dass das Vertrauen besonders groß ist. Und das, was in der ÖVP in den letzten Tagen passiert ist, ist natürlich insgesamt auch für das Land eine Katastrophe.
Und Beate Meinl-Reisinger, Chefin der liberalen NEOS, erinnert daran, dass Österreich gerade mitten in einem Corona-Lockdown steckt und stellt die Frage,
ob das eigentlich verantwortungsvoll ist, in so einer Krise solche Schritte auch persönlicher Natur zu setzen, wie das gemacht worden ist, und so eine Umbildung vorzunehmen.
Aus Wien berichtete Sejan Govedareca. Und damit kommen wir jetzt um 23.37 Uhr zu weiteren Kurzberichten. Als Wort des Jahres hat die Gesellschaft für deutsche Sprache heute ein Wort gekürt, das durch Corona einen Bedeutungswandel durchgemacht hat. Birgitta Söhling verrät es.
Das Wort des Jahres 2021 lautet Wellenbrecher. Das hat die Gesellschaft für deutsche Sprache in Wiesbaden bekannt gegeben. Das Wort stehe für alle Maßnahmen, die getroffen wurden und werden, um die vierte Corona-Welle zu brechen, so die Jury. Wie im vergangenen Jahr dominierte auch diesmal die Corona-Pandemie den sprachlichen Jahresrückblick mit Begriffen wie Boostern, Impfpflicht, Lockdown-Kinder und Freitesten unter den Top Ten. Auf Platz 2 der Wörter des Jahres landete die Solidarität, eine Kreuzung aus dem Flussnamen A und dem Begriff Solidarität. Aus dem politischen Raum finden sich die Begriffe Ampelparteien und Triell auf der Zehnerliste. Die Jury der Gesellschaft für deutsche Sprache hatte in diesem Jahr wieder unter 2000 Einsendungen auszuwählen. Das Wort des Jahres wird seit 1971 gekürt. Es soll den Zeitgeist treffen.
Die Türkei hat scharf auf die Entscheidung des Europarates reagiert, gegen sie ein Vertragsverletzungsverfahren einzuleiten. Karin Senz.
Der Europarat handle voreingenommen aufgrund von politischen Erwägungen, nicht aufgrund von rechtlichen Kriterien. Das untergrabe vor allem das Ansehen des Europarates, so steht es auf der Homepage des türkischen Außenministeriums. Es fordert, den Mitgliedstaaten unparteiisch gegenüberzutreten und sich nicht in die Justiz der Türkei einzumischen. Diese sei unabhängig. Der Europarat solle den Gerichtsverfahren im Land vertrauen. Man habe tausende Urteile des Europäischen Menschenrechtsgerichtshofs umgesetzt. Das im Fall des türkischen Kulturförderers Osman Kavala allerdings nicht. Vor 2 Jahren hatte der Menschenrechtsgerichtshof geurteilt, dass er sofort freizulassen ist. Dem ist die Türkei trotz einer Frist bis vergangenen Mittwoch nicht nachgekommen. Der Europarat hat deshalb ein Vertragsverletzungsverfahren gegen die Türkei beschlossen, erst zum 2. Mal in seiner Geschichte. Die Türkei hat jetzt bis 19. Januar für eine offizielle Stellungnahme Zeit. Osman Kavala sitzt wegen Spionagevorwürfen und angeblichen Putschplänen seit 4 Jahren in Untersuchungshaft.
Der Energiekonzern Shell zieht sich aus der Entwicklung des Ölfelds Cambo in der Nordsee vor der Küste Shetlands zurück. Imke Köhler.
Die Entwicklung des Cambo-Ölfelds westlich der Shetlandinseln ist seit langem umstritten. Nun hat Shell angekündigt, sich von seiner 30%-Beteiligung zurückzuziehen. Offiziell begründet wird der Schritt damit, dass die wirtschaftlichen Argumente für die Investition nicht stark genug seien. Umweltschützer, Kommentatoren und die Labour-Partei glauben allerdings, dass Shell mit dieser Entscheidung auch einen Image-Schaden vermeiden will. Die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon hatte im vergangenen Monat dafür plädiert, Cambo kein grünes Licht zu geben. Die unbegrenzte Förderung fossiler Energien sei mit den Verpflichtungen zum Klimaschutz nicht zu vereinbaren, verlautete aus Edinburgh. Die Entscheidung, ob Öl gefördert werden darf oder nicht, liegt allerdings nicht bei der Regionalregierung, sondern wird auf nationaler Ebene gefällt. Greenpeace hatte bereits angekündigt, im Falle eines positiven Bescheids Klage einzureichen. Die Umweltschutzorganisation hofft nun, dass das Projekt nach dem Rückzug von Shell gestorben ist. Nach jetzigem Stand will der Hauptanteilseigner Siccar Point Energy allerdings an der geplanten Ölförderung festhalten. Sie sei entscheidend für die britische Wirtschaft und Energiesicherheit, betont das Unternehmen. Falls die entsprechende britische Behörde, die Oil and Gas Authority, die Erlaubnis erteilt, könnte westlich der Shetlands schon ab 2022 für das nächste Vierteljahrhundert Öl gefördert werden.
Die Autoindustrie kämpft immer noch mit dem Mangel an Bauteilen. Das drückt die Börsenkurse. Jan Plate aus der Frankfurter Börse.
Die Zahl der Autoneuzulassungen in Deutschland ist den 5. Monat in Folge gesunken. Im November wurden rund 198.000 Autos neu zugelassen. Das waren aber fast 32% weniger als im Vorjahresmonat, wie das Kraftfahrtbundesamt mitgeteilt hat. Grund ist die anhaltende Chip-Krise. Trotz hoher Nachfrage können die Hersteller nicht genug neue Autos ausliefern. Immerhin hat der Absatz von Elektroautos weiter zugenommen. Autoaktien von BMW, Daimler und Volkswagen haben durchschnittlich mehr als 0,5% verloren und damit etwas stärker als der DAX. Der DAX hat wegen der Sorgen um die neue Corona-Variante Omikron gut 0,5% nachgegeben auf 15.170 Punkte. Signale vom amerikanischen Arbeitsmarkt sind uneinheitlich ausgefallen. Es wurden weniger neue Stellen als gedacht geschaffen, aber die Arbeitslosenquote ist zurückgegangen. Zu den Gewinnern im DAX zählte die Allianz mit einem Plus von 0,5%. Der Versicherer stellt nun eine jährliche Dividendensteigerung von mindestens 5% in Aussicht. Am Währungsmarkt notiert in diesen aktuell nervösen Zeiten der neuen Corona-Variante Omikron der Schweizer Franken zum Euro auf einem 6,5-Jahres-Hoch. Wegen der Schwäche der türkischen Lira hat die dortige Notenbank zum 2. Mal in dieser Woche eingegriffen. Dennoch bewegt sich die Lira weiter nahe den Rekordtiefs. Unter anderem verunsichert eine hohe Inflation von mehr als 20%.
Aus der Frankfurter Börse Jan Plate. Der Dow Jones beendete den Handel mit einem kleinen Minus von 0,17% auf 34.580 Punkte. Der 19. Januar 2020. Ein 43-jähriger Deutscher erschießt in Hanau 9 Menschen aus rassistischem Hass. Dann vermutlich seine Mutter und sich selbst. Fast 2 Jahre später tagt nun zum ersten Mal öffentlich ein Untersuchungsausschuss des Hessischen Landtags. Und das, was die Angehörigen der Opfer dort schildern, das wirft kein gutes Licht auf die deutschen Behörden. Tobias Häuser hat den Tag in Wiesbaden verfolgt.
Sie habe 22 Monate dafür gekämpft, ihre schrecklichen Erinnerungen an die Tatnacht und die Tage danach dem Untersuchungsausschuss des Hessischen Landtags erzählen zu können. Vaska Sladeva, die Cousine des ersten Opfers Kaojan Velkov, sagt:
Ich möchte die Wahrheit kommen und Gerechtigkeit, Aufklärung für alle.
Eigentlich war Vaska Sladeva als Zeugin geladen, aber sie hatte vor allem eindringliche Fragen an die Abgeordneten. Warum hat niemand bemerkt, dass der Mörder seine Tat geplant und darüber in sozialen Netzwerken geschrieben hat? Da sich die gebürtige Bulgarin in der deutschen Sprache nicht sicher genug fühlt, hat sie eine Dolmetscherin dabei. Besonders quält sie die Tatsache, dass der Attentäter einen Waffenschein hatte.
Warum man einem psychisch Kranken die Waffe gegeben hat oder erlaubt hat, die Waffe zu führen.
Sie hat so viele Fragen und keine Antworten, sagt sie. Wie könne es sein, dass ihr Cousin Kaojan Welkow als erster erschossen wurde, aber als letztes Opfer gefunden wurde? Er habe mehr als 20 Minuten hinter dem Tresen der Bar gelegen, bis ihn die Polizei entdeckt habe.
Wir haben überhaupt keine Antwort
darauf.
Wir haben auch keine Entschuldigung bekommen, warum Kaojan so spät gefunden wurde.
Die Angehörigen verlangen Antworten, sie wollen Aufklärung und sie möchten, dass jemand Verantwortung übernimmt für mögliche Fehler.
Wir wollen, dass die Leute bestraft werden, die ihre Arbeit nicht gut getan haben.
Für den CDU-Obmann Michael Müller, der sich auch vor Innenminister Peter Beuth stellen muss, ist die Forderung nach Bestrafung zwar verständlich, aber...
Der Täter hat sich gerichtet, der fehlt als Objekt. Was wir jetzt hier untersuchen müssen, ist die Frage, ist etwas falsch gelaufen in den Ermittlungen, in der Betreuung?
Die Linke hingegen hofft, dass viele der offenen Fragen im Untersuchungsausschuss endlich aufgeklärt werden können, sagt Saadet Sönmez.
Zu dem Polizeieinsatz und aber auch zu dem Umgang mit den Angehörigen zur Tatnacht und so weiter sind noch sehr viele unaufgeklärte Fragen, wo ich schon denke, dass da das eine oder andere schon ans Tageslicht kommen wird.
Heute ging es aber vor allem darum, dass die ersten Angehörigen der 9 Opfer ausführlich zu Wort kamen und auch um die Geschichte der Ermordeten nicht zu vergessen.
Tobias Häuser berichtete aus Wiesbaden. Man sollte ja meinen, dass, wenn Deutschland seine Soldatinnen und Soldaten in einen Antiterrorkampf in die malische Wüste schickt, dass es dann wenigstens mit der bestmöglichen Schutzausrüstung tut. Das ist offensichtlich nicht der Fall. Davon konnte sich die Wehrbeauftragte des Bundestages Eva Högel bei einem Besuch in Mali überzeugen. Kai Clement.
Überall eindringender, feiner, roter Staub, bis zu 40 Grad bereits am Morgen, klimatisierte Zelte. Im Camp Castor bei Gao im Nordosten von Mali sind die meisten deutschen Soldatinnen und Soldaten im Einsatz unter reichlich schwierigen Bedingungen.
Es ist absolut wichtig, dass unsere Soldatinnen und Soldaten, dass sie alles am Mann und an der Frau haben, was sie brauchen, um den Auftrag auszuführen und dass sie gesichert sind.
Eva Högel, die Wehrbeauftragte des Bundestages, war eine knappe Woche in Mali und Niger unterwegs. Donnerstag vor einer Woche sprach sie mit Soldatinnen und Soldaten in Gao. Als Anwältin der Truppe hörte sie wieder einmal von zu wenig Ausstattung, selbst bei lebenswichtiger Schutzkleidung, sagt sie dem ARD-Hauptstadtstudio. Manches werde erst in die Corona-Isolation vor dem Einsatz nachgereicht, manches gebe es sogar erst in Mali.
Es geht um die Sicherheit. Natürlich, die Schutzweste ist essentiell. Und ich habe mir sagen lassen, dass sie manchmal an die Türklinke gehängt wird, wenn die Soldatinnen und Soldaten in der isolierten Unterbringung vor dem Einsatz sind oder dass sie erst ins Einsatzland geliefert wird. Das darf nicht sein. Die Schutzweste muss rechtzeitig parat sein.
Auch beim vorbereitenden Training gäbe es Mängel, kritisiert die Wehrbeauftragte. So werde etwa nicht immer mit den Fahrzeugen und dem Material geübt, das dann auch vor Ort genutzt werde.
Das ist noch nicht an allen Stellen gewährleistet und da muss nachgearbeitet werden.
Der Bundestag hat den Einsatz in Mali im Mai um ein Jahr verlängert. Inzwischen ist er der größte deutsche Auslandseinsatz, nachdem die deutschen Truppen hastig dem US-Abzug in Afghanistan gefolgt waren. Widerspruch gegen die Verlängerung kam von der AfD wie auch der Linken, gerade nach den Erfahrungen in Afghanistan, so Katrin Vogler, friedenspolitische Sprecherin der Linken.
Ihr vernetzter Ansatz, meine Damen und Herren, ist am Hindukusch krachend gescheitert und der wird auch in Afrika scheitern. Soldaten bringen eben keine Lebensperspektive, keine Arbeit, kein Essen und damit auch keinen Frieden.
Geostrategische Interessen und Flüchtlingsabwehr, das seien die wirklichen Ziele in Mali, so sieht es Vogler und spricht von einer so wörtlich Afghanisierung der Außenpolitik. Eva Högel hatte nach dem Afghanistan-Einsatz eine, Zitat, schonungslose Bilanz und Aufarbeitung gefordert. Die Ampelpartner der künftigen Bundesregierung haben in ihrem Koalitionsvertrag einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss angekündigt. Eine gründlichere Debatte wünscht Högel sich auch zu Mali.
MINUSMA in Mali hat natürlich eine enorme Bedeutung durch die Sicherung des Friedensabkommens und durch den Aufbau von Staatlichkeit. Aber wenn wir uns jetzt vor Augen führen, dass es dort mehrere Putsche gegeben hat, dass die Wahlen jetzt abgesagt wurden, dann wissen wir natürlich, dass das politische System sehr fragil ist.
Die Werbeauftragte kritisiert, anders als die linken Politikerin Vogler, den Mali-Einsatz zwar nicht grundsätzlich, sie aber will eine intensivere Debatte im Bundestag genauso wie in der gesamten Gesellschaft.
Ich finde es vor allen Dingen wichtig, dass wir uns für diese Einsätze interessieren und dass wir darüber heftig und intensiv diskutieren.
Keine Schutzwesten für die deutschen Streitkräfte in Mali, Kai Clement berichtete. Mit Heldenverehrung tun wir Deutschen uns ja aus guten Gründen schwer. Über 11 Männer aber, da sind sich viele Deutsche dann doch einig, dass man sie Helden nennen darf. Die Helden von Bern. Denn ihr Sieg im Finale der Fußball-Weltmeisterschaft 1954 war für die junge Bundesrepublik eben viel mehr als ein 3:2 im Fußball. Nun ist der letzte dieser 11 gestorben. Horst Eckel. Ein Nachruf von Jürgen Rademacher.
Ach Gott, schickt das verhungerte Kerlsche wieder heim. Das soll der Vorstand des 1. FC Kaiserslautern gesagt haben, als sich der gerade mal 17 Jahre alte Horst Eckel auf Betreiben des großen Fritz Walter bei ihnen vorstellte. Eckel war dem Spielführer des FCK als Stürmer des SV Vogelbach aufgefallen und Walter setzte sich durch. Das verhungerte Kerlsche durfte bleiben und wurde zu einer tragenden Säule der legendären Walter-Mannschaft. Zwischen Fritz und Horst entstand eine lebenslange Freundschaft, die beide stets als Vater-Sohn-Beziehung charakterisierten.
Diese Freundschaft hat sich von Jahr zu Jahr verstärkt. Er hat dann immer gesagt, das ist das Verhältnis wie Herberger und ich, das ist das Verhältnis auch zwischen uns beide. Das war eine ganz, ganz große Ehre für mich, dass er das immer wieder auch, wo wir hingekommen sind, auch immer wieder betont.
Nur ein einziges Mal war der Fritz sauer auf den Horst. Als Eckel bei einem Spiel in Pirmasens einen Fehler machte und der 1. FC Kaiserslautern das Spiel verlor.
Der hat mich persönlich gar nicht angesprochen in der Kabine. Dann hat er die Schuhe ausgezogen, hat die Schuhe da rumgeworfen und hat dann unheimlich geschimpft. Hat meinen Namen nicht genannt, aber alle Spieler und ich ganz persönlich, ich habe genau gewusst, wen er das er meint.
Horst Eckel bestritt für den 1. FC Kaiserslautern 214 Spiele und spielte 32 Mal in der Nationalmannschaft. Der größte Triumph war natürlich der Sieg im WM-Finale 1954 gegen Ungarn. Eckel hatte den ungarischen Spielmacher Hidekuti zur Bedeutungslosigkeit degradiert und damit großen Anteil an diesem Sieg. Wie wichtig dieses Wunder von Bern auch für das Selbstwertgefühl der Deutschen war, das erfasste Eckel aber erst, als er aus der Schweiz zurück in sein Heimatdorf Vogelbach kam.
Wir sind mit offenen Wagen von Kaiserslautern die 30 Kilometer, Musikkapelle vorne raus und die Menschen haben an der Straße gestanden, 30 Kilometer lang. Und wie wir dann eingefahren sind, das war ein schönster Empfang, den ich meine ganze Fußballlaufbahn je erlebt habe.
1958 spielte Horst Eckel seine zweite Weltmeisterschaft. 1966 beendete er seine Fußballerkarriere und der gelernte Feinmechaniker, der noch beim Nähmaschinenhersteller Pfaff in Kaiserslautern an der Werkbank gestanden hatte, drückte nochmal die Schulbank. Er wurde Lehrer und versuchte, seinen Schülern die Werte beizubringen, nach denen er im Fußball gelebt hatte.
Ich habe immer versucht, diesen jungen Leuten das, was ich im Sport gelernt habe, Pünktlichkeit, Disziplin und alles, was da dazugehört, auch den jungen Leuten zu vermitteln.
1997 übernahm Horst Eckel vom damals schon kranken Fritz Walter den Job als Repräsentant der Sepp Herberger Stiftung. Er besuchte dafür zahlreiche Gefängnisse, unterhielt sich mit den Gefangenen und organisierte Fußballturniere unter ihnen. Zusammen mit seiner Tochter Dagmar gründete er eine eigene Stiftung, die sich für mehr Bildungschancen für Kinder einsetzt. Horst Eckel war der jüngste Spieler der Wundermannschaft von Bern und am Schluss der letzte noch Lebende. Deshalb rückte er in den vergangenen Jahren immer mehr in den Mittelpunkt. In zahlreichen Fernsehshows und Dokumentationen war er als Gast dabei. Aber nicht nur seine Fitness war Grund dafür, auch die Tatsache, dass er immer bescheiden geblieben war. Ihm war der Erfolg von Bern nicht zu Kopf gestiegen. Warum das so war, wusste er auch nicht so genau.
Wie ich mal die Chance bekommen habe, nach Kaiserslautern zu gehen, und da habe ich mir gesagt, pass mal auf, Junge, wenn du mal im Sport was ganz Großes erreichst, denk immer bitte dran, wo du herkommst. Bleib bitte mit den Füßen auf dem Boden und bleib vor allem Mensch. Und das ist mir in den vielen, vielen Jahren wirklich gelungen. Und da bin ich auch wieder ein bisschen stolz drauf.
Mit Horst Eckel ist der letzte Fußballheld von Bern gestorben. Jürgen Rademacher erinnerte an ihn. Wie immer an dieser Stelle blicken wir jetzt in die Zeitungskommentare von morgen, zusammengestellt von Khaled Nahar, präsentiert von Anja Gavlik.
Ein großes Thema in den Zeitungen ist der Abschied von Angela Merkel als Bundeskanzlerin. Eines der bewegendsten Jugend- und Zukunftsthemen hat die Kanzlerin eher so mittelambitioniert behandelt, den Klimaschutz, aka die Rettung des Planeten, meint die Süddeutsche Zeitung. Zugegeben, sie begann als Klimakanzlerin. Deutschland hat sich auf den Weg zum Kohleausstieg gemacht. Aber wie man die Pariser Klimaziele einhalten und gleichzeitig den Wohlstand für kommende Zeiten sichern möchte, dafür hat Merkel nie eine tragfähige Lösung präsentiert. Wenn es unter ihr mal echten Wandel gab, wie beim Atomausstieg oder der Migrationsfrage von 2015, dann war das eher ein Wandel aus Versehen, respektive aus der Not. Die Neue Osnabrücker Zeitung bilanziert dagegen, sie beherzigte meist die Notwendigkeit, die Welt auch mit den Augen der anderen zu sehen und dabei die Grenzen des politisch Machbaren zu erkennen. Sie hat das Vertrauen der Bürger als wichtigstes Pfund der Politik bezeichnet. Viele Menschen haben ihr vertraut, weil sie eben nie den Eindruck vermittelte, sie würde leichtfertig über ihre Interessen hinweggehen, sondern ernsthaft an der Lösung der Probleme arbeiten. Und die Ludwigsburger Kreiszeitung lobt, einer der größten Pluspunkte der Kanzlerin war und ist ihre persönliche Integrität. Unvorstellbar, dass sich Merkel eigene, auch finanzielle Vorteile verschafft hätte oder dies nach Ende ihrer Amtszeit versuchen würde. Im TV-Duell zur Wahl 2013 brachte sie das auf den so kurzen wie prägnanten Satz »Sie kennen mich«. Dieses Image von Ehrlichkeit und Unbestechlichkeit dürfte entscheidend zu ihren 4 Wahlerfolgen beigetragen haben. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung beschäftigt sich mit der Coronavirus-Pandemie und der Omikron-Variante. Mit Omikron ist nun ein Erreger in der Welt und schon auf fast allen Kontinenten verbreitet, der das fatale Potenzial besitzt, ein neues Kapitel in der Covid-19-Pandemie aufzuschlagen. Manche Wissenschaftler sprechen schon von einem ganz neuen Virus. Das scheint noch zu früh. Das muss nicht bedeuten, dass die Pandemie wieder von vorne beginnt. Die richtige Reaktion kann nur darin bestehen, die Waffen der Pandemiebekämpfung umgehend nachzuschärfen. Dazu gehört, die Impfquoten noch schneller zu erhöhen. Und die Rhein-Neckar-Zeitung aus Heidelberg kritisiert, im Zentrum der neuen Reglementierungen stehen Freiheiten, die sich die Menschen durch das Impfen zurückholen können. Im Umkehreffekt sollen diejenigen ihre Kontakte reduzieren, die sich nicht boostern lassen. Zumindest wird ihnen vieles erschwert. Wer geht schon gerne essen, wenn er zuvor im Testzentrum Schlange stehen muss? Erziehung durch Schikane. Ob diese Strategie aufgeht?
Das war die Presseschau aus unserer Nachrichtenredaktion. Khaled Nahar hat sie zusammengestellt, Anja Gavlik hat sie gelesen. Warum die europäische Kulturszene nicht sehr inklusiv ist, das fragt gleich nach den Nachrichten Marietta Schwarz, die Theaterpädagogin Sophia Neises in unserem Kulturmagazin Fazit. Das war der Tag im Deutschlandfunk. Ich bin Rainer Brandes. Danke Ihnen fürs Zuhören. Kommen Sie gut durch diese Nacht.